Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn ich ans Predigtschreiben gehe, mache ich das folgendermaßen. Zunächst suche ich in der Perikopenordnung, welche Bibeltexte denn für den Sonntag dran sind. Sie stehen im Mittelpunkt der Verkündigung und auch des ganzen Gottesdienstes. Ich lese diese Texte ein paar Mal und mache mir Gedanken darüber. Ich bekomme ein Gefühl dafür, was der Text, was Gott mir sagen möchte. Und ich bekomme ein Gefühl dafür, was ich euch weitergeben möchte. Welche Erkenntnisse, welches Gefühl, Gedanken. Und genauso habe ich es auch dieses Mal gemacht. Ich las den Text aus Jesaja, wir haben ihn vorhin gehört. Ich las den Text aus dem Lukas-Evangelium, auch den hörten wir. Und ich hatte so eine Idee, worüber ich reden wollen würde. Und dann habe ich am Montag, das ist der nächste Schritt, die Lieder rausgesucht, die passen zu den Texten und dem, was ich zu sagen gedenke. Montagabend, 22.27 Uhr, versandte ich den Gottesdienstablauf per Mail. Lieder und Lesungen standen fest und auch die Richtung der Predigt. Doch dann, am Dienstagmorgen, hörte ich auf dem Weg zur Arbeit Radio. Am Montagmorgen hatten die Nachrichten noch von mehreren hundert Toten im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien gesprochen. Schon da war von einer Katastrophe die Rede. Am Dienstag waren es 3.500. Gestern sprach man von mehr als 25.000 Toten. Über 1 Million Menschen ist obdachlos geworden. Hilfe kommt in den Konfliktgebieten nicht oder nur ganz langsam an. Und in den Nachrichten Menschen, die mit bloßen Händen nach ihren Angehörigen graben. Ganze Stadtteile nur noch Trümmerberge. Wie kann Gott das zulassen? Das war die einzige Frage, die ich den Rest der Woche denken konnte. Logischerweise bin ich nicht der Erste, der sich mit dieser Frage beschäftigte. Diese sogenannte Theodizee-Frage vom altgriechischen Gott, Theos und Gerechtigkeit, Dize, beschäftigte schon unsere älteren Geschwister im Glauben, die Juden, noch nicht unter dem Namen. Viele Psalmen klagen die Ungerechtigkeit und das Leid an. Am bekanntesten aber dürfte das Buch Hiob sein, das sich ausschließlich mit dieser Frage auseinandersetzt. Wie kann Gott so etwas zulassen? Dabei entspringt der eigentliche Konflikt einer Idee davon, wie Gott ist. Es gibt ja Religionen, die glauben an die Wiedergeburt, die Reinkarnation. Was den Ursprung des Leids angeht, steht dort oftmals die Schuld aus einem bisherigen Leben als Erklärung im Vordergrund. Wenn also jemand leidet und in diesem Leben keine Schuld auf sich lud, dann muss er oder sie wohl mit dem Leid Schuld aus einem vergangenen Leben abtragen, so die Überzeugung. Solche Religionen stellen sich nicht die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Denn die Gerechtigkeit, die sie sehen, ist das Karma. Aber wir haben vorhin gesungen, ich glaube an Gott. In vielen älteren Religionen gibt es verschiedene Gottheiten, die miteinander, zusammen oder gegeneinander arbeiten. Gottheiten, die mal gut, mal böse sind. Gottheiten, die mal absichtlich, mal unabsichtlich Leid über die Menschen bringen. Solche Religionen stellen sich nicht die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Aber wir haben vorhin gesungen, ich glaube an Gott, den einen. Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit im Angesicht des Leids stellt sich also fast nur den monotheistischen Religionen. Denn hier gibt es eben nur den einen Gott und nicht mehrere widerstreitende Götterpersönlichkeiten. Und ganz besonders spitzt sich diese Frage zu, weil wir diesem einen Gott Eigenschaften zuschreiben. Erstens Allwissenheit. Gott sieht und kennt alles und weiß auch, was in Zukunft geschehen wird. Zweitens Güte. Gott will immer das Gute. Schon in der Schöpfung beendete er das Tagwerk erst, als er sah, dass alles gut war. Drittens Allmacht. Gott hat die Power, auch das durchzusetzen, was er will. Und da stellt sich schon die Frage, wie kann das sein, ein solcher Gott Und das Leid, das Böse, das Schlechte, das Übel, nennt es, wie ihr wollt. Die Frage nach der Theodizee, liebe Schwestern und Brüder, beschäftigt die Geistlichen des Christentums und des Judentums seit eh und je. Religionsgeschichtlich ist wahrscheinlich auch der Teufel schon ein Erklärungsversuch für diese Frage. Er ist nicht Gott, der Monotheismus bleibt erhalten, aber wie in den alten Religionen gibt es widerstreitende Mächte. Und eine Macht, das personifizierte Böse, erklärt, wo das Leid der Welt herkommt. Aber schon diese Erklärung hat so einige blinde Flecken. Wieso schuf ein allwissender Gott einen Engel, der sich dann gegen ihn wenden würde? Und als er das tat, warum hat Gott den Luzifer nicht einfach vernichtet? Viele Theologen gehen mittlerweile davon aus, dass der Teufel ein zutiefst menschliches Erklärungsmodell ist, das es zwar in die Bibel geschafft hat, aber eben keine Realität ist. Diese Herangehensweise ist insofern schwierig, dass wenn man beginnt, Teile aus der Heiligen Schrift rauszustreichen, an denen man zweifelt, man sich die Frage stellen muss, was am Schluss noch übrig bleibt. Dennoch halte ich die Geschichte mit dem Teufel für die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes für mindestens schwierig. Aber nicht nur die Geistlichen beschäftigten sich mit dieser Frage. Schon vor der Entstehung des Christentums entwickelten einige griechische Philosophen folgendes Gedankenschema. Gott sieht das Leid, Gott will es auch beseitigen, aber er kann es nicht beseitigen. Gott ist schwach. Oder aber Gott sieht das Leid, kann es beseitigen, will es aber nicht. Dann sind wir ihm egal und er ist zynisch. Oder aber Gott will das Leid beseitigen, kann das auch, aber er sieht das Leid gar nicht. Dann ist er abwesend und blind. Oder aber eines von beiden, das Leid oder Gott, existiert nicht. Da wir aber das Leid erfahren, lässt es nur einen Schluss zu. Gott existiert nicht. Ich vermute, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die meisten analytischen Denker sich auf das vierte Modell festlegten und sagten, dass Gott unter diesen Gesichtspunkten nicht existieren könne. Und das ist die Herangehensweise bis heute. Ein rein materialistisches Weltbild, das auf den physikalischen Gesetzen der Wechselwirkung von Energie und Atomen und der kompletten Absichtslosigkeit des alles erschaffenden Zufalls ausgeht, ein solches Weltbild lässt Leid ganz einfach erklären. Theologen versuchten natürlich durch die Jahrhunderte immer wieder dieses Problem aufzulösen. Augustinus und Thomas von Aquin zum Beispiel. Sie gingen der Frage nach, wie denn das Leid in die Schöpfung gekommen ist. Sie sagten, das Leid sei gar keine eigene Schöpfung, sondern ein Mangel an Gutem. Nur das Gute sei Schöpfung und dieser Mangel, den man sozusagen an der Schöpfung empfindet, sei halt das Schlechte. Aber das Schlechte kommt nicht von Gott. Spannend. Nur hätte Gott ja wissen müssen, wie viel Gutes es braucht und hätte einfach mehr Gutes schaffen können. Außerdem habe ich nicht so viel Interesse daran, herauszubekommen, was in der Schöpfung falsch gelaufen ist. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Gottes Allmacht nicht auf diese 7 Tage beschränkt war. Ein anderer Ansatz ist es, einen verborgenen Nutzen dahinter zu finden. Sinngemäß heißt es, das Gute ist ja erst im Kontrast zum Bösen erkennbar und wertvoll. So wie wir erst, wenn es im Hals kratzt, feststellen, dass es ohne Halsschmerzen eigentlich ganz nett wäre. Aber ein allmächtiger Gott müsste uns doch so schaffen können, dass wir das Ausbleiben des Bösen erleben und das Gute trotzdem sehr gut wertschätzen können. Ähnlich tragfähig ist es, wenn man sagt, dass wir Menschen einfach keine Lösung für das Problem finden können. Dass unser menschlicher Verstand zu klein ist und Gott viel zu groß. Diesen Standpunkt vertrat unter anderem Immanuel Kant. Und zudem, darauf weist Karl Barth hin, sind wir Menschen nicht berechtigt in dieser Position, Gott überhaupt anzuklagen, mit ihm rechten zu wollen. Das ist die Erklärung, die am Ende des Hiob-Buchs steht. Und das ist die Erklärung, die ich dem heutigen vorgeschlagenen Predigttext hätte entnehmen können. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so viel, wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Man könnte auch sagen, das Böse sei dazu da, um uns geistlich wachsen zu lassen. Und erst diese schlimmen Erfahrungen, die wir machen, machen uns ja zu den Menschen, die wir heute sind und zu denen Gott sagt, dass er sie liebt. Diese Idee nennt man Soul-Making, Seelenformung. Ihr merkt schon, es gibt viele, viele Lösungsansätze und Versuche. Man könnte mehrere Pro-Seminare dazu in der theologischen Fakultät besuchen. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht versuche, vollständig zu sein. Einen möchte ich noch erwähnen, einen gewissen Herrn Leibniz, den letzten Universalgelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts. Er vertrat die Idee, Gott hätte unendlich viele verschiedene Möglichkeiten zur Erschaffung der Welt gehabt, sich aber in seiner Allwissenheit für die Erschaffung dieser Welt entschieden, da sie, Zitat, die beste aller möglicher Welten sei. Und unterm Strich eigentlich alles recht gut. Als am 1. November 1755 ein Erdbeben, gefolgt von einem Tsunami und mehreren Großbränden in Lissabon, mindestens 30.000, andere Schätzungen gehen von 100.000 Opfern aus, forderte, konnte sich niemand mehr vorstellen, dass diese Welt die beste aller möglichen sei. Ein Erdbeben, so wie am Montag. Und noch ganz andere Verwerfungen machen es schwer, an Gottes Gerechtigkeit zu glauben. Stichwort Auschwitz. Wie konnte ein Gott, der allwissend, allmächtig und gütig ist, diesen Wahnsinn zulassen? Und überhaupt all das menschengemachte Leid, Weltkriege, Atombomben, Napalm, Abu Ghraib. Leonard Cohen singt in einem seiner letzten Songs, A million candles burning for the help that never came. You want it darker? We kill the flame. Millionen Kerzen brennen für die Hilfe, die niemals kam. Du willst es dunkler? Wir töten die Flamme. Wie kann Gott zulassen, dass jährlich hunderte Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass Krieg ist in der Ukraine und in all den anderen Ländern, die wir Europäer vergessen, weil es diesen einen Krieg hier gibt? Was ist mit dem Hunger? Was mit der Dürre? Was mit der Klimakatastrophe? Was mit dem Erdbeben? Warum müssen Kinder sterben? Warum so viele schlimme Krankheiten? Was ist mit... Ihr könnt euch vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen ich Kopfschmerzen bekomme und gern Atheist wäre. Denn der puren Logik meiner Beobachtungen folgend, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Gott mit diesen drei Eigenschaften existiert. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass er nicht existiert. Ich glaube an Gott, den einen, ein Künstler, der Leben malt. Mit Worten und bunten Farben taucht er es in ewiges Licht. Stell dir vor, du hast in deinem Wohnzimmer über dem Sofa einen echten Van Gogh hängen oder einen Gerhard Richter, so einen richtigen großen Schinken. Ja? Sotheby's hat schon angefragt und der Scheich von Dubai hat dir ein Angebot gemacht, das du eigentlich nicht ablehnen kannst, aber... Es hängt in deinem Wohnzimmer, über deinem Sofa. Es ist nur eine Sache, das Bild ist dir ein bisschen zu dunkel. Also die Kontraste sind toll und der Ausdruck stark. Du bist hin und weg und alle, die dich besuchen, sagen, boah. Aber das Bild ist dir halt zu dunkel. Würdest du dir eine Sprayflasche mit Glitzer kaufen und so einmal vorsichtig drüber, dass es ein bisschen aufgehellt ist? Oder würdest du gar... zu dem Maler hinfahren und dich beschweren? Sag mal hier das Bild, das ist mir zu dunkel. Mal das nochmal ein bisschen heller. Und was würde der Künstler wohl antworten? Die Theodizee-Frage ist meines Erachtens nicht die Frage danach, ob Gott existiert. Es ist auch nicht die Frage danach, was Gott kann oder nicht kann. Die Frage, wie kann Gott das zulassen, ist die Frage, wie ernst nehme ich Gott? Ist es für mich vorstellbar, dass Gott, als er diese Welt erschuf, alles voller Verliebtheit durch eine rosarote Brille sah und immer abends sagte, oh, wie toll, obwohl es eher so mittel war? Glaube ich, dass Gott seit 13,8 Milliarden Jahren jedes einzelne Atom und jedes Joule Energie einzeln steuert? Oder glaube ich eher, dass er eine geniale Idee hatte, ein Programm entwickelt hat, ein paar ineinandergreifende, komplexe, aber feingranulare Regeln festlegte, nach denen dann nachher das ganze Universum anfing zu funktionieren? Glaube ich, dass Gott das super hingekriegt hatte, aber trotzdem nicht zufrieden war, weil er kein echtes Gegenüber hatte? Weder in der Weite des Alls noch in den strahlenden Sternen, weder in den Untiefen des Meeres noch auf den eisigen Höhen der Achttausender. Ja, nicht einmal unter all den possierlichen, lustigen, lieben und vielfältigen Tieren. Ich glaube, dass Gott sich ein Gegenüber schuf, dem er den freien Willen gab, weil er kein doofes Hinterherlaufen und Schwanzwedeln haben wollte, sondern echte Liebe, freien Willen, so wie er ihn hat. So echte Liebe, wie er selbst sie empfand und empfindet für diese Welt und diese Menschen. Ich glaube, dass Gott seine eigenen Entscheidungen in und an dieser Schöpfung ernst nimmt. Er nimmt die Regeln ernst, die er selbst aufgestellt hat. Das zeigt sich zum Beispiel in der Sintflut. Angenommen, Gott hatte wirklich die Nase voll von den Menschen. Es wäre doch ein leichtes gewesen für ihn zu machen. Und alle außer Noah wären weg gewesen. Aber nein, er benutzt die Physik dieses Universums, das er geschaffen hat. Er respektiert den freien Willen der Menschen, denn nur aus ihm kann wahre Liebe entspringen. Und er respektiert ihn auch, wenn die Menschen brutal zueinander sind. Ja, sogar als sie sich gegen ihn selbst gewendet haben und ihm Nägel durch die Handgelenke schlugen. Gott respektiert die Gesetze, die er selbst schuf, die Gesetze der Physik. Er respektierte sie. Erstickend am Kreuz. Ja, er stellt sich sogar selber die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Gott hat einen tiefen Respekt gegenüber seiner eigenen Schöpfung, weil er deren Schöpfer kennt. Denn Gott weiß, dass er Gott ist. Die Frage ist, weiß ich das auch? Ich kann es nicht wissen, ich kann es aber glauben. Ich glaube, Gott sieht das Leid, denn er liebt uns. Er liebt Adan Kurdi, er liebt Edith Stein, er liebt Stephanus, er liebt Abel. Gott sieht das Leid der Verfolgten, das Leid der Flüchtenden, das Leid der Trauernden, das Leid der Kranken. Er ist mit den Verschütteten, mit den Ertrinkenden, mit den Drangsalierten. Er ist mitten unter ihnen in Jesus. Aber Gott ist noch krasser. Gott liebt auch den Kain. Gott liebt auch den Judas. Gott liebt Beate Zschäpe. Ja, Gott liebt Putin und Adolf Hitler. Und es zerreißt ihm das Herz. Ich glaube, Gott sieht das Leid. Ich glaube, Gott hat die Macht. Er schuf das alles aus dem Nichts. Er befreite Israel aus der Sklaverei, indem er dem Pharao, der sich selbst für einen Gott hielt, in die Schranken wies. Als er selbst in Christus auf der Erde wandelte, ein Gotteskind, Menschensohn, machte er die Blinden sehend und weckte den Lazarus auf. Ja, er blieb selbst nicht im Tod. Kreuz und Grab sind leer. Er ließ den waghalsigen Plan des Oskar Schindler aufgehen. Und auch heute gibt es Heilung, die Ärzte nicht erklären können. Und Kerzen und Gebete, ihr habt es selbst erlebt, Kerzen und Gebete können Diktaturen zusammenbrechen lassen. Und ich glaube fest, dass er am Ende aller Tage alles neu machen wird. Ich glaube, Gott hat die Macht. Ich glaube, Gott will das Gute. Gott ist die Güte. Gott will die Veränderung. Aber er respektiert seine Schöpfung und seine eigenen Regeln. Gott ließ Hagar nicht in der Wüste, sondern zeigte ihr einen Weg zum Leben auf. Obwohl sie sich dort versteckt hatte. Sie sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. Jahreslosung. In Christus lebte Gott das Gute und die Güte. Er sandte und sendet, er ist der Heilige Geist. Und Atem des neuen Lebens. Er beseelt, er erfüllt mit Freude und Hoffnung, mit Engagement, mit Ideen, mit Mut und mit Wut. Er lässt Menschen aus ganz verschiedenen Gründen sagen, dass eine andere Welt, eine bessere Welt möglich ist. schon jetzt und in Ewigkeit. Ich glaube, Gott will das Gute. Ja, schön. Ich bin also irgendwie durch ein theologisches Problem gekommen. Gratulation, Herr Huth. Proseminar bestanden. Aber hat das irgendwas verbessert oder verändert? Was nutzt mir das im Leid? Ein Gott, der mitleidet, dem es genauso schlecht geht wie mir? Was soll der mir nützen? Nützt denn eine Freundin oder ein Freund, der immer bei dir ist, etwas? Der mit dir durch dick und dünn geht? Die Antwort musst du dir selber geben. Und was ist mit dem Leid der anderen? Was ist mit den großen Fragen dieses Planeten? Ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, über unserem Sofa hängt weder ein Van Gogh noch ein Gerhard Richter. Aber es ist viel besser. Wir alle, du und ich, leben in einem Gott. Und Gott steht neben mir und drückt mir einen kleinen Pinsel und Deckweiß in die Hand und sagt, we want that lighter. Here is my flame. Wir wollen es beide heller. Das ist mein Feuer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.